Auf dem DGFP-Kongress jetzt im November in Köln hatte ich das große Vergnügen, im Workshop von Matthias Metzger sein zu dürfen. Matthias ist Leiter Personalentwicklung und Training bei Continental und hat in seinem Workshop darüber berichtet, wie Conti die Personalauswahl optimiert. Es gab darüber schon mal einen kleinen Mitschnitt auf YouTube oder LinkedIn oder so, den ich mir angeguckt hatte und worüber ich ganz begeistert war. Von daher ganz heiß drauf war, jetzt noch mal mehr zu erfahren. Und und hatte dann das große Vergnügen, dass Matthias sich spontan für ein kleines Interview bereit erklärt hat, hier für den Podcast. Wir waren leider in einer etwas unruhigen Umgebung, in einem großen Saal. Aber ja, ich denke, das passt soweit. Der Inhalt ist wirklich spannend. Also alle, die sich irgendwie mit Thema Personalauswahl beschäftigen und immer denken, da müsste man doch eigentlich mal was machen, aber was und wie, sollte hier unbedingt reinhören, alle Skeptiker sowieso. Abgesehen davon ist Matthias irgendwie ein cooler Typ und hat echt was zu sagen. Also mir hat super viel Spaß gemacht, habe auch nochmal wieder meinen Blick geschärft und genau, hört einfach rein, es lohnt sich.
Zaborowski, der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski.
Also wir sitzen hier beim DGFP, jetzt habe ich es, DGFP-Kongress in Köln, hier in räumlichen Hallen, die ein bisschen hallen. Und hoffen aber, dass das mit der Übertragung soweit funktioniert. Und mir gegenüber sitzt Matthias Metzger. Du bist, dann bitte ich deinen Titel nicht verhaue, Leiter Personalentwicklung und Development.
Genau, und neudeutsch Leiter Talentmanagement und Organisationsentwicklung.
Bei Continental.
Genau.
Genau, und ich habe so einen Ausschnitt, du hast ja so einen Vortrag schon mal gehalten über was macht ihr in der Personalauswahl und so. Den gab es dann auf YouTube und ich war total begeistert und jetzt liefst du mir über den Weg und ich habe gesagt, hey, vielen Dank, dass du so spontan hier Zeit dir nimmst. Du hast jetzt gerade schon mal einen kleinen Workshop-Vortrag gemacht, auch nochmal zu dem Thema. Erzähl mir mal in knappen Sätzen, was du ja gerade vorgestellt hast. Also was ist so euer Thema, mit dem ihr euch gerade in der Personalauswahl beschäftigt?
Also ich glaube, das größte Thema für mich ist der Kulturwandel, den wir einläuten wollen.
Oh ja.
Und zwar weg von der klassischen Personalsicht auf Bewerbungen. Ich habe da einen Lebenslauf, den schaue ich mir an und dann entscheide ich aufgrund von Bauchgefühl und historischem Wissen, ob die Person ins Unternehmen passt, zu einem Bereich passt, auf einen Job passt oder nicht. Mhm. Was ich feststelle, ist, dass wir eigentlich diesen Luxus noch nie hatten, dass wir das machen können.
Ja.
Ja, und dass wir de facto aber das nach wie vor in vielen Unternehmensbereichen, nicht nur bei Conti, auch in anderen deutschen Unternehmen, nach wie vor genauso handhaben.
Aber noch nie hatten, stimmt doch gar nicht. Wir hatten noch Zeit mit Hunderten von Bewerbungen und da war doch immer irgendeiner dabei.
Genau, aber der Prozess an sich war schon immer falsch.
Ja. Ein Traum.
Ja. Ich schaue ein Bild an, ich schaue mir einen Namen an, ich schaue mir ein Geburtsdatum an, ich schaue, ob jemand Kinder hat, verheiratet ist, woher, aus welcher Stadt der kommt. Diese ganzen Informationen, die eigentlich Biases auslösen,
ja,
haben wir uns eigentlich schon immer angeschaut.
Ja. Ja,
und auf der Basis, an welcher Hochschule hat jemand studiert, haben wir dann Personalentscheidungen getroffen.
Ja.
Und oft haben wir Noten genutzt, um einfach abzuschneiden. Mhm. Wir hatten zu viele Bewerber, also haben wir gesagt, weißt du was, alle unter 1,8 sind gut und alle über 1,8 sind schlecht. Mhm. Und das heißt eigentlich, Auswahlprozesse in vielen Unternehmen, in vielen Bereichen, waren schon eigentlich immer schräg.
Ja, da habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben und habe genau das gesagt und habe da ja Eignungsdiagnostik-Literatur gewälzt, die schon 30 Jahre alt war und genau das sagt. Ne?
Genau.
Es ist halt nie aufgefallen, weil wenn es genug Bewerber gibt, muss sich auch nur die Masse reduzieren. Ne?
Also. Genau. Und im Zweifel gab es auch kein Performance-Management, um festzustellen, ne, leisten die Leute eigentlich etwas. Und ich glaube, heute sind wir in einer gänzlich anderen Situation, dass wir auf der einen Seite stark schrumpfende Zahlen haben, was Bewerber angeht. Das merken wir in allen Bereichen, im gewerblichen Bereich, dass wir nur noch schwer Leute finden, die eine Ausbildung machen wollen, dass wir sehr schwer Ingenieure finden, die zu uns kommen wollen, dass wir eigentlich fast allen Bereichen uns wirklich bemühen müssen, was Employer Branding angeht, was den Prozess an sich angeht, aber vor allem müssen wir viel sensibler mit dem Talent, mit der Ressource umgehen und schauen, wo genau würde die Person hinpassen, weil wir können eigentlich nicht von der Person erwarten, dass die aus den ganzen Abkürzungen schlau wird, die bei uns in der Stellenbeschreibung drinstehen. Ja.
Ja, da machst du ja noch das nächste Fass auf. Ne? Also gerade bei so einem Unternehmen wie euch, eher riesig, wo man sagen müsste, jeder Ingenieur, der sich da bewirbt, der müsste doch irgendwo bei euch einen Job finden und wird wahrscheinlich trotzdem abgesagt, weil der eine Fachbereich gerade sagt, nee, bei mir passt er nicht und der andere Fachbereich weiß von dem gar nichts.
Oder weil es eine zeitliche Differenz gibt. Ja, der eine sucht jetzt, aber ja, der andere braucht in 2 Monaten wieder jemand.
Ja.
So, ich glaube, das ist die eine Seite. Ja. Sagen, wie gehen wir eigentlich mit den Kandidaten um? Wie gut müssen die Conti kennen oder unsere Unternehmen kennen, damit sie überhaupt sich sinnvoll bewerben können?
Mhm.
Auf der anderen Seite die Frage, wenn wir in Kontakt kommen mit Menschen, die eigentlich gut zu uns passen würden,
ja,
die fähig sind, und Fähigkeit ist eine Frage, die wir diskutieren können,
ja,
wie schaffen wir es eigentlich, die Richtigen auszuwählen,
mhm,
und dann eben auch in den Prozess einzusteuern?
Genau, und da habt ihr 2 Maßnahmen
Genau, da haben wir 2 Maßnahmen gemacht. Und wichtig war für uns, dass wir systematische Lösungen finden. Dass wir nicht anfangen und sagen, gut, wir haben da zum Beispiel die Azubis nur und bei denen machen wir es jetzt, sondern dass wir schauen, dass wir in allen Mitarbeitersegmenten, Führungskräfte, Angestellte, gewerbliche Mitarbeiter, Lösungen entwickeln, die tatsächlich in der Lage sind, uns bei dem Thema Eignung zu helfen.
Mhm.
Wir glauben auch, dass Diagnostik, Eignungsdiagnostik nicht die alleinige Antwort ist.
Ja.
Da gehören noch andere Sachen dazu. Die Chemie am Ende muss stimmen.
Ja, natürlich, genau.
Gerade in unserem Bereich.
Mhm.
Aber ich glaube, am Anfang steht die Frage, wie funktioniert der Vorfilter?
Mhm.
Glaube ich, dass jemand, der manuell auswählt, der Biases hat, der in Zweifel die Stelle gar nicht gut kennt, eine bessere Entscheidung trifft, als einen Test zu fahren, dass ich sehr gut objektivieren kann?
Ja, also vielleicht ganz kurz für die Hörer, Bias-Vorurteile, ne? Also genau. Filter sozusagen, der ist blond, der hat die und die Eigenschaften, so nach dem Motto.
Genau,
ne?
Glaube ich, dass eine Frau eine gute Führungskraft sein kann,
ja,
solche Sachen.
Ja, ja, okay. Ja.
Das eine ist, was ich aktiv sage, und das andere ist, was ich intuitiv entscheide.
Ja.
Und gerade im Recruiting-Prozess werden die Biases, die Vorurteile, die ich unbewusst habe, sehr relevant. Gerade in der Vorauswahl, also was lasse ich eigentlich durch den Filter durch und was nicht.
Ja.
Ich kann mir rational hinterher immer genau erklären, warum ich so gemacht habe.
Genau.
Aber das ist dann meistens eben spät.
Ja. Okay, und ihr habt jetzt 2 Sachen.
Genau, wir haben eigentlich jetzt 2 große Produkte pilotiert und uns angeschaut, die wir jetzt auch in die weltweite Skalierung bringen.
Okay.
Das eine ist im Angestelltenbereich ein Testverfahren, wo wir kognitive Tests einsetzen und Persönlichkeitstests,
mhm,
wo alle Bewerber, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, von China über Mexiko, Rumänien, Frankreich etc., mhm, standardmäßig einen ersten Test machen.
Mhm.
Der ist aufgeteilt in 2 Tests, Batterien, wo wir nochmal schauen können, wie unterscheiden die sich auch. Und wir haben jetzt im ersten Jahr oder 1,5 Jahre läuft der Test jetzt und wir haben etwas über 100.000 Bewerber durch dieses System geschleust,
okay,
und stellen fest, dass die Bewerberakzeptanz relativ hoch ist.
Okay.
Also wir hatten vorher so die Befürchtung im Unternehmen, oh, da bewirbt sich kein Mensch mehr bei uns,
ja,
und wir verlieren da ganz, ganz...
Ja, nur die Verzweifelten.
Genau.
Ja.
Stellen aber fest, dass das gar nicht der Fall ist. Viele sagen sogar explizit, aha, also die haben Technologie im Einsatz, die scheinen wirklich ein Technologieunternehmen, mhm, zu sein. Viele finden das auch spannend,
mhm,
so einen Test auszufüllen. Und haben auch das Gefühl von Fairness.
Habt ihr denn, also jetzt, also weil gerade ja das Thema kognitive Test, Intelligenztest, ja, ist ja in Deutschland sowas von verpönt, ja, weil viele sagen, das ist diskriminierend. Ich sage dann immer, na gut, kann ja keiner was dafür, wenn er intelligent ist oder halt nicht. Ne? So, habt ihr da so einen Standard, den man auch kaufen kann, oder habt ihr da das selber entwickelt oder was?
Also wir haben das gemeinsam mit Universitäten und einem externen Partner entwickelt.
Mhm.
Man kann sich auch Sachen kaufen. Ich glaube, das ist also ja, beides. Ich glaube, wichtig ist so die Frage, ob das Bild überhaupt stimmt, das du gerade genannt hast. Ne? Diese Angst davor, das erinnert so an Schule. Ne? Die
ja,
Leute haben irgendwie schon mal Prüfungsangst gehabt oder
ja,
haben irgendwie das Gefühl, sie haben da, fast jeder hat eine schlechte Schulerfahrung mit sich und das wird dann automatisch projiziert auf die Eignungsdiagnostik.
Mhm.
Und ich nutze dann gerne ein Beispiel, das ich selber erlebt habe, wo ich in der 4. Klasse war und die Frage war, gehe ich jetzt, auf welche Schule gehe ich jetzt eigentlich?
Ja.
Und mein bester Freund bekam eine Gymnasiumempfehlung und ich
ja,
eine Realschulempfehlung.
Ja.
Und damals in Baden-Württemberg konnte man nicht einfach sagen, das ist mir egal, ich mach's anders.
Ignoriere ich. Ja.
Oder Eltern konnten das entscheiden, ja, sondern man musste dann einen Test machen,
okay,
um tatsächlich selbst entscheiden zu können.
Ja.
Und das habe ich gemacht und hatte da zum ersten Mal eigentlich das Gefühl, aha, ein Test kann mir persönlich helfen, meine Potenziale auszuschöpfen.
Ja.
Ja, und ich hatte ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung.
Ja.
Und deswegen glaube ich, wenn wir das Bild korrigieren können, also in einem Auswahlprozess, der nicht darauf beruht, dass eine Person meine Nase mag, meinen Namen mag,
mhm,
mein Aussehen,
mhm,
mein Werdegang, mhm, sondern auf meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, mhm, beruht, schaffe ich eigentlich mehr Freiheit.
Mhm.
Und das Zweite, was drin steckt, ist die Frage, was ist die Messlatte? Wir gehen nicht davon aus, dass alle hier ein EQ über 140 haben. Ja, das ist falsch, sondern wir wollen eigentlich nur feststellen, wenn wir 10 Bewerber haben, welcher der 10 Bewerber auf einer Stelle ist denn wahrscheinlich am besten geeignet für die Stelle? Ja, und da kommt sicher eine Kombination zustande aus kognitiven Fähigkeiten, aus Persönlichkeit, aus Arbeitsproben, aber eben aus persönlichen Eindrücken auch.
Ja. Ja,
kann ich mit der Person.
Genau, also das sagen ja auch die Eignungsdiagnostiker, ich kann kein Testverfahren alleine stehen lassen und daraus dann eine Entscheidung fällen. Ne?
Und am Ende ist es so, die Entscheidung muss ich dann irgendwann trotzdem fällen und die Eignungsdiagnostik hilft mir nur, eine bessere Entscheidung zu treffen, eine objektivere Entscheidung. Sobald die Person da ist, geht es ja auch viel um die Situation, in der ich mich dann befinde. Und ich kann für die eine Situation eingestellt worden sein und dann mit der anderen konfrontiert werden.
Mhm.
Die Führungskraft spielt auch eine große Rolle im Verhalten. Und in meinem Leben war das so, ich war oft auf Stellen, wenige Monate und schon war die Führungskraft weg.
Okay.
Ja, und dann kam die nächste und dann geht die Frage der Chemie von neuem los.
Richtig, richtig. Und dann hat das auch Auswirkungen auf die Performance, die dann besser werden kann oder schlechter werden kann.
Genau.
Was aber nichts mit dir zu tun hat, sondern einfach dann mit dem Setting. Ne? Also hast du eine Erklärung, wieso Intelligenz so eine große Rolle spielt oder kognitive Fähigkeiten? Also jetzt gerade für jemanden, der so unbedarft ist. Also mit dieser Akzeptanz meine ich ja vor allen Dingen auch HR. Ne? Ich erlebe das ganz oft, dass die Personaler sagen, nein, das ist diskriminierend, jemanden auf seine Intelligenz zu beschränken. So, warum hat das so eine hohe Validität?
Es gibt wenige Möglichkeiten, tatsächlich beruflichen Erfolg vorherzusagen.
Mhm.
Und eine Möglichkeit ist tatsächlich zu schauen, welche kognitive Fähigkeiten hat ein Mensch?
Mhm.
Weil jemand, der da stark abschneidet, in der Regel Probleme im Alltag auch besser löst.
Mhm.
Also ist immer kritisch-analytisches Denken zum Beispiel.
Ja,
oder kreatives Denken.
Ja.
Genauso bei Persönlichkeit, wenn ich jemanden habe, der von der Persönlichkeit selbst motiviert ist oder motivierter als andere oder der vielleicht genauer arbeitet, gewissenhafter arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch gute Qualität abliefert und damit beruflichen Erfolg hat, höher.
Ja,
das ist nie ein alleiniges Rezept, aber da gibt es tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert, analysiert und ausgewertet Korrelationen.
Ja.
Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, sehr interessant. Die Frage, warum Personaler das oft in die Ecke schieben und sagen, das finde ich schlecht, das nimmt uns die Kreativität aus dem Prozess,
dann
wird der Mensch nicht mehr...
Genau.
Hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass wir wenig Personaler haben, die diagnostisch geschult sind.
Ja,
das heißt, viele kommen aus dem operativen Geschäft, Abrechnung, Training, aus ganz anderen Bereichen und haben de facto eigentlich wenig Bezug.
Mhm.
Und versuchen dann eigentlich das zu bewerten, was sie nicht verstehen.
Mhm.
Und man muss sich dann schon, glaube ich, intensiver mit beschäftigen, um wirklich zu verstehen, um was geht es da eigentlich.
Mhm.
Aber für mich ist das Bild wie ein Krankenhaus. Also wenn ich ins Krankenhaus gehe und treffe auf jemanden in einem weißen Kittel, dann kann ich natürlich denken, das ist ein Arzt oder die Putzfrau oder der Putzmann. Ja? Das kann alles, kann auch Service-Mitarbeiter sein.
Ja.
Aber im Kern erwarte ich, dass wenn ich in ein Krankenhaus gehe, bestimmte Abläufe eingehalten werden.
Ja.
Das heißt, wenn ich dann auf den Arzt treffe, dass der sich wie ein Arzt verhält und dass der vor allem aber gemeinsam einer Qualitätslinie folgt, also mit mir in der Analyse systematisch durch alles durchgeht und ausschließt, was ich haben könnte und mir eventuell hinterher sagt, was ich haben könnte und dann mir hilft, darauf eine Maßnahme abzuleiten. Und da erwarte ich aber einen Standard. Ich erwarte eine hohe Qualität, die nicht dadurch beeinflusst wird, dass die Person mich anguckt und sagt, ah, der ist aber komisch.
Ja.
Der ist ja nett.
Ja.
Das spielt nämlich da in der Frage keine Rolle.
Ja. Okay.
Und so sehe ich das beim Personaler auch. Wir brauchen eigentlich hochqualifiziertes Personal, die in der Lage sind, tatsächlich nicht nur diese Standards auch wirklich einzuhalten und durchzuhalten, sondern die auch in der Lage sind, die Interpretation dann wirklich systematisch abzuleiten aus den Ergebnissen. Und gemeinsam mit dem Patienten, in dem Fall dem Bewerber, zu analysieren, wo passt die Person wirklich hin.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, wo wir heute so oft so einen Disconnect haben. Recruiting kann jeder.
Ja,
also, und Personal kann auch jeder. Und dementsprechend ist es halt auch tatsächlich so, dass wir teilweise hochqualifizierte Kollegen haben, sehr engagierte Kollegen haben, aber gerade im Bereich Eignungsdiagnostik nicht immer sehr gut ausgebildete Kollegen haben.
Okay.
Und jetzt zum Beispiel der Conti haben wir jetzt seit einigen Jahren auch einen Arbeitskreis Diagnostik, wo wir mit zwei externen Professoren und unseren Diagnostikern zusammen ins Gespräch kommen und unsere Produkte diskutieren. Also was machen wir jetzt im gewerblichen Bereich?
Ja.
Wie funktioniert Arbeitsprobe?
Ja.
Ist eine digitale Arbeitsprobe besser als eine analoge? Gibt es einen Unterschied?
Okay.
Das sind ja relevante Fragen, aber das erfordert eine gewisse Expertise.
Ja. Ja gut. Ja.
Ich meine, da wird dann jeder sagen, ja komm, das ist Conti, ne? Genau. Also das,
ja, aber ich meine, das gibt es ja auch als Arbeitskreise.
Ja, genau.
Also wenn ich mich dafür interessiere, gibt es genug Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen.
Ja, natürlich. Und ich kann ja auch was lesen. Also, genau. Ne, also ein Buch über Eignungsdiagnostik kriege ich über jeden Buchladen. Ne? So, genau. So, der andere Punkt ist aber nochmal Thema Persönlichkeit. Ihr habt zwei Faktoren identifiziert, Persönlichkeitsmerkmale, die, wo ihr sagt, die sind besonders relevant. Erzähl mal was dazu.
Genau, wir haben zwei identifiziert. Gewissenhaftigkeit ist das eine. Mhm. Conscientiousness im Englischen. Und das andere ist das Thema Motivation. Mhm. Wo wir gesagt haben, das sind die beiden Konstrukte, die für uns die höchste Vorhersagekraft für beruflichen Erfolg haben. Auf der einen Seite, hinter dem wir aber auch inhaltlich stehen.
So, Gewissenhaftigkeit, weil man sagt, das ist jemand, der bringt Sachen zum Ende.
Genau. Auch in der Qualität und in der Verlässlichkeit.
So, jetzt bin ich halt, ich habe ja auch schon reingerufen da bei deinem Vortrag, aber ich bin der absolute Chaot, ich bringe Sachen auch zum Ende. Ja, aber ich habe da halt eher so die 80%-Lösung. Ja? Und wenn ich so eignungsdiagnostische, also Persönlichkeitsprofile Tests mache, dann ist bei mir Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt und sowas ist immer ganz, ganz unten.
Aber es sind zwei Konstrukte. Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ist ein Unterschied.
Okay.
Also deswegen glaube ich, immer genau hinschauen, was genau wird gemessen.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, auch im Unternehmen kommt es schon darauf an, Sachen auch abzuliefern.
Ja, natürlich. Überhaupt keine Frage.
Und wir sind halt tatsächlich jetzt keine kreativen Künstler, wo es heißt, wenn das Buch dieses Jahr fertig wird, ist gut, dann nächstes Jahr auch noch gut. Mhm. Sondern ähnlich wie bei Autoren auch, die kriegen eine Deadline und dann muss es da sein.
Ja.
Und wenn nicht, gibt es ganz richtig ordentlich Ärger.
Ja. Ja,
Journalisten ähnlich. Also ich glaube, viele kreative Berufe erfordern eine viel höhere Gewissenhaftigkeit als Unternehmen.
Ja,
weil es eben doch nicht so unverbindlich ist.
Ja.
Und ich glaube, wichtig ist aber nochmal die Schublade, die da aufgeht. Ja. Sagen, ich selber fühle mich dann gleich so adressiert, ich bin so und so. Das hat auch was mit Wahrnehmung zu tun.
Ja.
Du selber siehst, hast vielleicht das Gefühl, dass du selber gar nicht so gewissenhaft bist oder sorgfältig bist. Mhm. Andere Menschen schätzen das vielleicht an dir, dass du das trotz allem bist.
Ja, okay.
Du hast vielleicht eine Messlatte für dich sehr hochgelegt.
Ja.
Oder hast ein Bild, das von ganz früher noch kommt, wo du irgendeine Erfahrung gemacht hast, wo dir jemand sagt, dass du bist das gar nicht, aber vielleicht bist du es ja doch. Mhm. Und gerade bei solchen Tests kannst du wieder eine Objektivierung auch deines Eigenbildes bekommen.
Mhm.
Ja, ich habe zum Beispiel einen Augentest gemacht.
Ja.
Haben wir Führungskräfte, Top-Führungskräfte jetzt verpflichtend eingeführt. Und das ist wieder ganz interessant, sich selber mal zu reflektieren. Also welches Bild hat man eigentlich über sich selbst? Mhm. Und wird das erstens mal wahrgenommen in der Organisation? Mhm. Und wenn es wahrgenommen wird, ist das ein Problem überhaupt?
Mhm.
Ja? Also ist das, was du als Defizit für dich selber erlebst, überhaupt für die anderen ein relevantes Thema?
Ja, okay. Und
da kannst du zu der überraschenden Einsicht kommen, dass das gar kein Thema ist.
Ja. Und Motivation. Jetzt sage ich, pass auf, wenn du mich jetzt fragst, hast du Lust, Recruiting-Prozess zu designen, dann würde ich sagen, nee. Hast du Lust, ein paar Leute zu sourcen, dann würde ich sagen, ja. So, also Motivation ist ja per se, kommt ja immer drauf an, wofür oder was? Also wie greift ihr das denn ab?
Ja, Motivation ist die Frage, ob du selbst motiviert Sachen angehst.
Ja, okay. Ja,
also bist du jemand, den man anschieben muss oder bist du jemand, der Eigeninitiativ sich greift, weiterverfolgt, etc. Und da gibt es verschiedene Items wieder, die das messen.
Mhm.
Und ich glaube, bei Motivation ist es tatsächlich so, gerade in großen Unternehmen braucht es eine gewisse Grundmotivation, Eigenmotivation und den Willen, auch Sachen anzugehen, weil sonst wenig passiert.
Im großen Getriebe versandet.
Ja. Also Leute, die sagen, ich sitze jetzt schon seit 10 Jahren hier, aber halt keiner hat mich angesprochen.
Ja.
Das funktioniert in diesen großen Organisationen, auch sehr teilweise komplexen Organisationen mit Matrix etc. funktioniert das nicht.
Ja. Okay. Ja. So, jetzt machen wir es jetzt aber nochmal, was bedeutet das? Also ihr sagt jetzt, also ihr schaltet dieses Testverfahren direkt an den Anfang. Man bewirbt sich für eine Stelle.
Genau, und bekommt dann direkt im zweiten Schritt den Test zugeschickt.
Ja.
Eine höhere Relevanz hat für uns der kognitive Test.
Mhm.
Da sind wir auch sehr klar, wie wir den einsetzen wollen und wofür wir den nutzen.
Mhm.
Und der Bewerber macht dann im ersten Schritt den kognitiven Test und dann als zweiten Test noch den Persönlichkeitstest.
Mhm.
Die Testergebnisse werden dann dem Recruiter zur Verfügung gestellt. Der Recruiter kann auf der Basis, wenn er möchte, eine erste Vorauswahl treffen.
Mhm.
Und sagen, ach guck mal, da haben wir bestimmte Bewerber, die stärker abschneiden als andere.
Mhm.
Der Recruiter schaut sich dann die Lebensläufe an von den Kandidaten, die besonders stark abgeschnitten haben. Kann aber auch in alle anderen Lebensläufe reingehen und schauen, was gibt es da noch an Perlen, die wir eventuell auch berücksichtigen wollen.
Okay. Also das heißt, jetzt ist nicht der Test sortiert gleich aus, sondern der Recruiter sieht noch alle Profile und kann sich das angucken.
Genau.
Jetzt habt ihr das ja aus einem bestimmten Grund gemacht, weil ihr sagt, wir wollen die Personalauswahl valider machen, auf validere Beine stellen. Weil, ich vermute mal, ihr bisher, ihr hattet dann Bewerber und dann hat HR oder der Fachbereich gesagt, guck mal, da ist eine Lücke im Lebenslauf, der hat in 3 Jahren 2-mal gewechselt. Deswegen wollen wir den nicht. Und ihr sagt jetzt, ja, aber jetzt haben wir ja ein valideres Tool, nämlich kognitive Fähigkeiten und Motivation. Und die sagen, eigentlich musst du den Kerl unbedingt einladen.
Schauen Sie uns auf jeden Fall mal anschauen.
Ja.
Zumindest mal will ich mit dem sprechen.
Das ist ja mein Satz.
Genau. Genau. Und das zweite Interessante ist tatsächlich, oft habe ich ja keinen einzigen Kandidaten, der wirklich passt. Also heute ist ja sehr oft so, wir kriegen ja nicht 500 Bewerbungen und haben dann den Luxus, sagen, Unternehmen ist die Top 10.
Ja.
Sondern oft ist es so, wir haben dann Ausschreibungen, da bewerben sich 3-4 Leute drauf.
Ja.
Und keine passt so richtig.
Ja.
Und da ist ja die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich?
Richtig. Allen absagen würden jetzt die meisten sagen.
Genau, dann sagt der Fachbereich ja nochmal ausschreiben.
Richtig.
Und irgendwann sagt er, ja, jetzt brauchen wir nur einen Headhunter.
Richtig.
Und dann kostet es nochmal 20.000, 30.000 Euro und dauert nochmal 3 Monate.
Genau.
Oder ich sage, guck mal, ich habe da ein paar Bewerber, die passen nicht richtig, aber die haben sehr gut abgeschnitten in dem Test.
Ja.
Und damit wissen wir, dass die Leute... Ja, Bleach sind,
ja.
Capsula als Schwabe, die werden sich wahrscheinlich relativ schnell einarbeiten können. Mhm. Hast du nicht Lust, dir das mal anzuschauen? Mhm. Bevor wir jetzt 3 Monate suchen, kannst du dir auch einarbeiten.
Mhm.
Ja, dann hast du jemanden, der wirklich wahrscheinlich einen guten Job machen wird.
Heißt aber trotzdem auch, dass derjenige zumindest Ansätze mitbringen muss. Ne? Also, mein Traum ist ja immer noch, oder mein Trauma, einmal HR, immer HR, weil woanders kommst du nie mehr unter. Oder du machst 3 Jahre Controlling, dann nimmt dich keiner im Vertrieb oder sowas. Ne? Weil die alle sagen, das hast du ja noch nie gemacht. Also wir reden schon auch davon, im Moment, ihr sucht einen Ingenieur Maschinenbau und dann kommt ein Ingenieur Elektrotechnik und dann würdet ihr sonst sagen, nee, der kann das ja nicht, aber er ist zumindest Ingenieur, hat technisches Verständnis und so. Ne? Also die kompletten Quereinsteiger kriegt er damit aktuell wahrscheinlich auch noch nicht. Ne?
Doch, wir haben auch zum Beispiel das Thema, wir haben einen neuen Ausbildungsberuf, mitgestaltet, der nennt sich mathematisch-technischer Softwareentwickler.
Mhm.
Und Hintergrund war so, dass viele unserer traditionellen Ausbildungsberufe wie Mechatroniker eigentlich im Geschäft nicht mehr richtig nachgefragt werden. Mhm. Weil da fehlt Softwarekompetenz.
Okay.
Wir hatten aber keinen klassischen Ausbildung für Software, mit der Softwarekompetenz wirklich geschult und haben dann einen Bundesausbildungsgang genommen, den MATSE, den mathematisch-technischen Softwareentwickler, und haben den umgebaut.
Okay.
Und das ist inzwischen unser 5 bester besuchsgenutzte Ausbildungsberuf bei Conti. Ja. Haben wir seit 2 Jahren.
Okay.
Und was wir da gemacht haben, wir haben gesagt, wisst ihr was, wir brauchen in der Zielgruppe eigentlich Leute, die schon echt fit sind, was so Mathe angeht, was erste Softwareerfahrung angeht. Und haben dann ganz gezielt uns umgeschaut bei den Studienabbrechern.
Mhm.
Und haben dann dort eine Eignungsdiagnostik aufgebaut, um zu schauen, was können die eigentlich.
Mhm.
Da nutzen wir jetzt nicht den Standardtest, sondern haben wir im Bereich Auszubildende haben wir ein anderes Testverfahren eingeführt.
Ja.
Und das war ganz interessant, weil da auf einmal dann wir ganz andere Bewerberpotenziale auch erschließen können.
Ja. Ja,
und das heißt, die Hälfte der Bewerber, die da so reinkommen, sind Studienabbrecher, die in der Regel schon relativ viel mitbringen. Und das war für die Fachbereiche ein riesen Aha-Erlebnis, weil die haben immer so gedacht, ja, so ein Schulabgänger, ne? Der kann ja nichts.
Ja.
Da kommen auf einmal Leute, die haben 3, 4, 5 Semester schon Elektrotechnik studiert oder was in der Richtung und die kommen enorm kompetent rein, auch sehr reifere Persönlichkeiten schon. Und die Fachbereiche sagen, wow, ja, irre. Ja. Aber das heißt, man muss sich eben auch, das stellen wir auch bei Diagnostik fest, in vielen Ländern, auch in Deutschland, müssen wir uns davon lösen, dass wir immer die klassische alte Zielgruppe ansprechen.
Das ist es halt.
Wir müssen ganz neu Employer Branding machen. Wir müssen ganz, gerade im gewerblichen Bereich zum Beispiel, anfangen, auch wirklich ganz gezielt bestimmte Zielgruppen anzusprechen.
Ja.
Und das hat natürlich dann hinterher auch was dann wieder mit den Standorten an sich zu tun.
Mhm.
Wenn ich dann den Standort habe und ich merke, ich habe immer weniger Bewerber, stelle aber fest, meine Population ist fast durchweg männlich. Also merke ich, eigentlich habe ich ein Diversity-Problem, auch in der Produktion.
Mhm.
Kann sein, dass mir vielleicht auch eine Frauentoilette fehlt, ne, um das attraktiver zu machen. Für Frauen sich überhaupt zu bewerben.
Yeah.
Und das sind, glaube ich, so auch in Deutschland gerade das Thema, wie nutzen wir eigentlich brachliegende Ressourcen?
Yeah.
Von Flüchtlinge über junge Arbeitslose, über Studienabbrecher, über Frauen und Eltern zurück in den Beruf zu bringen.
Yeah.
Gerne auch ein bisschen mehr als nur 50%.
Yeah.
ich glaube, da sind wir noch nicht sehr kreativ. Nee. Da warten wir immer noch auf den anderen, dass der Staat mal was macht oder die Regierung. Oder,
das ist ja der Schnack von Martin Gerd. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Nee. Der halt sagt, ne, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben Ideenmangel. Also alle suchen halt nur diesen ganz kleinen, engen Teich, die fertigen, top, perfekt, passenden. Und es gibt ja ganz viel drumherum, eben Studienabbrecher oder sowas, ja, oder halt Umschüler oder so, an die wir halt nicht rangehen. So, und da kommen wir doch auf eine Führungsthematik, oder? Weil, also wie erlebe ich es? Wann rekrutieren Unternehmen erfolgreich? Es hängt immer an der Führungskraft. Ja, zumindest dann in schwierigen Arbeitsmärkten. Dass eine Führungskraft nämlich sagt, so, jetzt gebe ich halt dem eine Chance, der nur 70% mitbringt. Und ich investiere halt ein bisschen. Aber die meisten Führungskräfte, die ich kenne, sagen halt, ich habe gar keine Zeit zu investieren. Ich habe auch gar keine Lust zu. Ich will jemanden fertigen haben. So, jetzt sagst du, nimm doch mal einen Umschüler, nimm doch mal einen Studienabbrecher, wo ja jeder sofort sagt, ja Junge, der hat das doch nicht durchgezogen. Der bricht doch hier auch ab und sowas. Ne? So, da musst du doch jetzt mit den Führungskräften reden, oder?
Absolut. Das ist, glaube ich, auch das, was wir immer wieder feststellen. Ich meine, diese Grundidee, dass ich gerne jemanden hätte, der alles perfekt kann, das geht mir genauso.
Ja, also, wünsche ich mir auch, natürlich.
Das wäre egal. Und die Realität ist, dass wir das noch nie gesehen haben. Ja. Und viele Annahmen, die man hatte über eine Person, die dann anfängt, waren grundsätzlich falsch. Und manchmal wird man positiv überrascht,
ja,
was die Person sonst alles kann. Und manchmal wird man negativ überrascht, was die Person alles nicht macht, was man, ja, eigentlich gehofft hatte.
Ja.
Deswegen glaube ich, ja, die Führungskraft spielt eine große Rolle. Und eigentlich im Dialog beide zusammen eine große Rolle, sagen, okay, was müssen wir hier eigentlich ableisten und wie kriegen wir das hin?
Ja.
Ich möchte aber nicht nur auf die Führungskraft reduzieren.
Okay.
Ja, weil ich glaube, in dem Konzert spielen noch ein paar andere mit, auch der Personaler zum Beispiel, der, ja, schon ganz am Anfang ein realistisches Bild zeichnet und sagt, schau mal, der Arbeitsmarkt sieht heute wie so viel Volk aus. Du kannst jetzt natürlich den promovierten Akademiker suchen, der 5 Jahre Auslandserfahrung hat, unter 30 ist, ja, so dieses übliche, mhm, genau, Schatzbild. Oder wir sind mal ehrlich zu uns selber und sagen, was ist denn auf dem Arbeitsmarkt für uns eigentlich drin? Wir können immer noch Glück haben.
Mhm, ja.
Wir können aber auch sagen, wir stellen vielleicht ganz gezielt jemanden ein, der gerade von der Hochschule kommt und investieren ihm noch mal ein Jahr.
Ja.
So. Ja. Und ich glaube, das muss man sich in jedem Fall anschauen, aber ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass man immer nur warten kann, bis das Beste um die Ecke kommt.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, die Führungskraft spielt per se eine Rolle, weil auch die Mitarbeiter, die da sind, müssen ja weiterentwickelt werden.
Ja. Ja,
Tätigkeiten verändern sich, Prozesse, Abläufe, Kunden.
Ja.
Und ich glaube, gerade jetzt in den letzten Jahren erlebe ich so viel Disruption wie eigentlich noch nie zuvor.
Mhm.
Also die Schnelllebigkeit hat enorm zugenommen.
Mhm.
Und ich glaube, die Idee, dass jemand jetzt 2-3 Jahre auf dem Job bleibt und alles sich gleich bleibt, die ist eh,
ja,
dahin.
Ja, wobei da, ja, weiß ich nicht. Also ich erlebe es halt tendenziell so, man sagt, ich habe hier einen Job, den gibt es erstmal noch ein paar Jahre. Und der Mitarbeiter, das ist ja auch dieses Ding A mit dem, ich will den nicht entwickeln, ich will den fertig haben, weil der muss den Job ja jetzt machen, ne? Und nicht in einem Jahr, richtig? Und auch, so, wenn der den jetzt macht, dann stelle ich den ja nicht noch ein paar Stunden in der Woche frei, um sich weiterzuentwickeln, weil der soll ja bitte hier bleiben und den Job machen. Ne? Also ich erlebe, also das ist ja auch völlig verständlich. Also kurzfristig gesehen und auf den einzelnen Bereich oder die einzelne Führungskraft gesehen, ist das ja auch völlig verständlich. Aber da muss natürlich HR mit dem Gesamtblick kommen und sagen, pass auf, den Müller, wenn du den jetzt nicht entwickelst, dann geht der halt eh. Ne? So, also musst du da irgendwie was machen, oder?
Entweder geht er oder, und das erlebe ich auch oft, die Leute sind in der Lage, ich sag mal, 4 Applikationen zu programmieren, dann 3,
ja,
dann 2, dann 1. Und dann ist das Produkt ganz weg und dann hat man ein Thema.
Ja.
Und dann auf einmal heißt es ja, Mensch, was machen wir denn jetzt mit dem?
Ja.
Ja, und ich glaube, da ist es schon so, da muss man den Spiegel vorhalten und auch in den Konflikt gehen. Ja, und das ist, glaube ich, so eine, auch eine Rolle von HR, mhm, wenn HR immer nur gefällig ist.
Ja.
Und ableistet. Und nicht auch charmant, aber auch kritisch hinterfragt.
Mhm.
Dann wird es eng.
Ja.
Und ich glaube, es gibt wenig Rollen im Unternehmen, die das können und dürfen und auch müssen.
Ja.
Und HR ist definitiv eine davon. Controlling die andere. Ja?
Also, ja.
Und die beiden,
ja, aber Controlling darf auch, aber HR erlebe ich noch nicht so, oder?
HR muss.
Ja. Muss, ja. Ja.
Aber ich glaube, die beiden zusammen als Konzert sind immer stark.
Ja? Okay.
Also jetzt zum Beispiel, ich mache am 1. Januar einen neuen Job.
Ja.
Mein allererstes Gespräch, das ich geführt habe jetzt, war mit dem Controller.
Okay.
Ja. Gleich vorgestellt, gesagt Hallo.
Also weil du das initiiert hast, du hast gesagt, ich, genau, will mit dem Controller sprechen.
Ich bin noch nicht im Job und, ja, ich gehe als erstes auf den Controller zu.
Erklär mal.
Ja, weil alle großen Entscheidungen werden am Ende auch von dem Controller mitgeprägt.
Das heißt, du willst wissen, was ist das für ein Typ? Kann ich mit dem an einem Strang ziehen?
Ich muss mit ihm und ich will mit ihm an einem Strang ziehen.
Ja.
Also werde ich alles dafür tun, dass das auch gut funktioniert.
Okay.
Ja, und wir müssen uns gegenseitig kennenlernen. Ich muss verstehen, wie er die Organisation sieht, wie er die Märkte, die Produkte, die Führungskräfte sieht. Das ist ein ganz relevantes Wissen. Ja, das ist so das Thema Business Acumen, was man
auch sagt.
Das muss man sich als Personaler, glaube ich, sehr schnell aneignen.
Ja.
Und dazu gehört auch, dass man natürlich die Produkte versteht, die Märkte, aber vor allem eben auch die finanziellen Rahmenbedingungen, die man arbeitet.
Ja.
Und ich glaube, das ist so das, wo ich glaube schon, dass man als Personaler auch sehr viel Einfluss nehmen kann auf Innovation, aber ich glaube, es geht schlecht über eine moralisierende Diskussion. Ja. Ich kann nicht kommen und sagen, Leute, seit 40 Jahren reden wir über Diagnostik, das müsst ihr jetzt mal machen, ihr seid uns echt doof.
Mhm.
Da sagen die, ja, was kostet das? Nee.
Mhm.
Sondern ich muss eigentlich verstehen, was triggert, was ist der Druckpunkt im Geschäft. Mhm. Wir haben Werke, die haben 10%, 20%, 30% Fluktuation. Mhm. Da sagt der Werkleiter, alles, was du bringst, was mir hilft, das zu reduzieren, ist gut.
Genau, aber da hast du halt den Punkt, da hast du den Druck, ne? Also,
genau,
also
fast jeder hat Druck. Also ich glaube, es gibt keinen Geschäftsbereich, keine Führungskraft, die keinen Druck hat.
Ja.
Jeder hat irgendwo Druck. Die Frage ist, ist der Druck groß genug, dass ich bereit bin, meine bisherigen Prozesse, Abläufe in Frage zu stellen?
Ja.
Und dann ist die Frage, haben wir als Personalkollegen eine Antwort?
Mhm.
Ja, und also zum Beispiel das Tätigkeitsbild eines Personales hat sich massiv geändert. Von ich bin hier derjenige, der alles super administrieren kann, mhm, hinzu, ich habe hier eine Organisationsentwicklung vor mir. Ich muss Führungskräfte stärker coachen und challengen, in Frage stellen und begleiten. Das ist eine ganz andere Anforderung.
Mhm.
Und ich glaube, man braucht beides. Wir brauchen natürlich die Prozessexperten, die dafür sorgen, dass die Abrechnung funktioniert.
Richtig.
Ja, dass Leute,
aber das ist ja geschenkt eigentlich inzwischen, oder?
Das ist nicht geschenkt, das ist auch eine Kunst. Also
Also das Thema ist doch durch, dass wir das brauchen und haben, oder?
Genau, und muss man aber wertschätzen. Ja,
ja, okay. Ja,
weil das ist ja oft so, dass die Leute sagen, ja, statt Service hören wir auf und Abrechnung, das kann ja. Also,
ja.
Das ist mitnichten so, das ist immer noch sehr komplex und wird laufend komplexer, weil sich Steuern ändern und so weiter.
Ja.
Davon wird aber vieles automatisiert.
Ja.
Was aber nicht heißt, dass wir die Experten für diese ganzen Einzelfälle, Sonderfälle, Tarifabschlüsse, die so reinkommen, die auch brauchen.
Richtig. Ja.
Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch viel mehr Kompetenz und Fähigkeiten im Bereich der Organisationsentwicklung, der Führungskräfteentwicklung, der Beratung,
mhm,
wo eben viele Führungskräfte auch am Limit sind von dem, was sie umsetzen können.
Ja.
Ja, die kriegen richtig viel Druck, sollen neue Produkte entwickeln, sollen aber gleichzeitig Kosten sparen,
mhm,
sollen Mitarbeiter aufbauen und motivieren, dann aber selber noch nicht motiviert.
Yeah.
Ja, also ich glaube, die sind in einer tollen Sandwich-Position.
Yeah, das klassische
Problem. Und als HR kann da ein ganz wertvoller Sparringspartner sein.
Yeah.
Also von Klagemauer zu, ja, aber auch jemand, der dann auch wirklich konstruktiv coacht, hilft, unterstützt.
Okay.
Aber auch dann in den kritischen Dialog geht und sagt, Leute, da haben wir echt ein Problem. Also ich habe mal einen Artikel gelesen, der Personaler, der dann so ähnlich wie so ein Hofnarr im Mittelalter. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht komisch, aber der Hofner war der Einzige, der den König in Frage stellen durfte,
ohne gleich den Kopf kürzer gemacht zu werden.
Risiko hatte.
Ja.
Also diese Rolle, wo wir kritisch hinterfragen, Sachen aufzeigen und auch Leuten helfen im Prozess, das wird sehr wertgeschätzt.
Ja.
Ja, und ich glaube, das so, wenn ich in meine Karriere schaue, zum Beispiel, was ich glaube, es war nie so, dass mich jemand dafür geschätzt hat, dass ich jetzt den schönsten Brief geschrieben habe, Abrechnungsbrief. Also, das waren immer diese Momente, wo jemand sagte, in der Situation hast du mir wirklich geholfen, auch ein Problem zu lösen.
Ja. Ja. Okay.
So, auch da ist Eignungsdiagnostik interessant zum Beispiel. Also, wie wählen wir eigentlich Führungskräfte aus?
Ja, großes Thema.
Und welche Philosophie steckt dahinter? Welches Erfolgsprofil wenden wir an?
Ja.
Und wir haben zum Beispiel bei uns bei Conti festgestellt, wir haben vor einigen Jahren das Erfolgsprofil fürs Top-Management neu gemacht.
Ja.
In dem Rahmen wurden Führungskräfte interviewt und gefragt, was glaubt ihr, was macht euch denn erfolgreich?
Ja, genau.
Und haben von außen drauf geschaut, was macht die Führungskraft zukünftig erfolgreich? Und wir hatten vorher so das Gefühl, man muss eigentlich, um bei uns einen großen Geschäftsbereich zu leiten, Ingenieur sein.
Mhm.
Ja, weil sonst versteht man die Produkte nicht und die Prozesse nicht und das ist dann schwierig.
Mhm.
Wir haben dann festgestellt, dass kein einziger der Interviewpartner gesagt hat, man muss Ingenieur sein, sondern alle sagten, man braucht eine Produktaffinität, eine technische Affinität.
Ja.
Und wir dann festgestellt haben, dass die erfolgreichsten Geschäftsführer bei uns teilweise gar keine Ingenieure sind, sondern Betriebswirte.
Ja.
Aber alle dachten, das sind Ingenieure.
Ja, okay.
weil die so produktinteressiert sind, ja? Und auch so tief ins Detail gehen können,
ja.
Was so Technik angeht. Und das glaube ich, das wieder zurück zum Thema. Ich glaube, wir müssen auch immer wieder die Erfolgsprofile uns anschauen und sagen, was macht eigentlich eine Führungskraft erfolgreich und messen unsere diagnostischen Instrumente eigentlich das Zukunftsbild.
Ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast, aber also A, dieses Thema Erfolg. Rüdiger Hossip hat mir mal gesagt, es gibt keinen individuell messbaren, also keinen individuell verursachten Erfolg, sondern es ist ja immer Rahmenbedingungen, Umstände und sonst irgendwas. Wir haben aber ja tendenziell so dieses Bild, da kommt jetzt mein Heilsbringer, ja, der reißt jetzt alles oder halt, ja, wenn du es versaust, dann bist du halt auch schuld. Ne? So, also wir sind ja sehr individuell dann auf die Person gerichtet, aber tatsächlich muss man ja sagen, anderes Umfeld hätte der super performt und umgekehrt. Ne? Aber habt ihr so Schlüsselfaktoren oder Persönlichkeitseigenschaften irgendwie herauskristallisieren können, wo ihr sagt, das macht eine gute und erfolgreiche Führungskraft aus?
Also wir haben tatsächlich zwei Prinzipien für uns als Firma vereinbart. Das eine ist das Thema transformales Führen und werteorientiertes Führen.
Mhm.
Und haben das im gemeinsamen Dialog mit den Führungskräften entwickelt und auch dann ganz konkret mit Verhaltensbeispielen hinterlegt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so, passt gut bei uns in die Kultur rein, weil wir auf der einen Seite sehr werteorientiert auch arbeiten wollen. Wir haben vier Grundwerte, die wir sehr stark proklamieren und einfordern. Und auf der anderen Seite müssen wir Wert schaffen für den Kunden, für alle Stakeholder, die in dem Rahmen arbeiten. Und es passiert enorm viel Transformation.
Mhm.
Und das sind eben die beiden so Anker, mit denen wir arbeiten. Und die haben wir auch ins Erfolgsprofil übersetzt.
Okay.
Trotzdem gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das ist oft so in dem Erleben, ich mir anschaue, wie dann eigentlich eine moderne Führungskraft aussieht, ist das immer noch relativ weit von dem, wie wir eigentlich heute alle auch selbst arbeiten.
Ja. Ja,
also wir legen die Latte schon mal vor,
ja,
und müssen jetzt alle nachkommen.
Ja.
Und das erlebe ich oft, wenn ich mit Führungskräften dann in Trainings- oder in Entwicklungsprogrammen bin, die dann sagen, ach guck mal, das ist also unser Bild, so wollen wir sein. Das spricht mich sehr an,
ja,
das möchte ich auch.
Ja.
Aber Matthias, ich sagte, die Realität bei uns im Betrieb ist ein bisschen anders.
Ja.
Und dann sage ich, ja, das stimmt. Und da kommt jetzt das Thema. Aber wenn wir nicht anfangen, das anders zu leben, dann wird es auch nicht anders werden.
Ja.
Kannst du noch was zu trinken anbieten?
Danke.
Und das ist, glaube ich, so das, was ich auch sehr stark glaube. Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft ist das Gefühl, dass ich tatsächlich den Unterschied machen kann.
Mhm.
Ja, durch mein Verhalten kann ich etwas mitgestalten und verändern. Ich glaube, wenn ich dieses Wirksamkeitsgefühl als Führungskraft nicht habe, dann wird es ganz schwer,
ja,
wirklich auch tatsächlich wirksam zu sein.
Weil ich mich ja dann auch ohnmächtig fühle?
Ja, oder mich mittreiben lasse,
ja,
oder eben
okay,
sagt, das muss ja über mir entscheiden. Ne?
Ja. Jetzt, wir kommen ja aus der Welt, wir haben den besten Spezialisten zur Führungskraft gemacht, früher.
Das weiß ich nicht, das
ja,
höre ich ganz oft, ob das so ja, stimmt, weiß ich nicht.
Ich kenne es, also, oder ich mache mal das Gegenbeispiel. Ich würde ja, also Führungskraft als jemand, der das Business nicht kennt, aber der halt irgendwie voll Menschen im Blick hat, Talente erkennt und sagt, komm jetzt und so, das wäre ja eigentlich eine Führungskraft, aber in der Regel machen wir immer die, also die Leute müssen das Business schon kennen. So, würdest du das auch sagen? Also kann man nicht heute Führungskraft sein, ohne Ahnung vom Job zu haben?
Also ich glaube schon, dass auch durchaus eine fachliche Qualifikation zu einer Führungskraft dazugehört. Also
ja,
wenn ich zum Beispiel heute leider Personalentwicklung, Organisationsentwicklung bin und hätte überhaupt keine Ahnung vom Thema,
ja,
ich glaube,
gut,
meine Akzeptanz wäre gering.
Ja.
Ja? Und das ist natürlich im Geschäft genauso. Wenn ich R&D-Leiter bin, aber habe keine Ahnung von den Prozessen und Produkten, dann habe ich keine Akzeptanz. Also ich muss schon in der Lage sein, in den Bereichen, in denen ich arbeite, mich auch fachlich auch ein Stück auszukennen. Muss ich jetzt immer jede Schraube kennen? Nein.
Mhm. Nee.
Oder muss ich jeden Zeile-Code kennen? Auch nicht. Aber eine gewisse Grundaffinität für das Thema, auch eine Erfahrung, ein Wissen gehört auf jeden Fall dazu. Und das ist, glaube ich, das, wo,
ja,
sag mal, wo es immer losgeht. Natürlich haben wir in der Entwicklung unsere Mitarbeiter, die fangen in der Regel als Spezialisten an,
mhm,
als Themenverantwortliche und bekommen dann früher oder später die erste Führungsverantwortung dazu.
Mhm.
Und eine Führungsverantwortung ist gänzlich anders, als eben ein Thema zu verantworten.
Mhm.
Viele haben dann schon auch Projekte geleitet, haben eben erste Führungserfahrungen gesammelt. Indirekte Führung in Projekten ist ja teilweise noch schwerer als direkte Führung.
Mhm.
Aber ich glaube, dieser Schritt, also was ist Führung, wie fühlt sich das an, möchte ich das überhaupt,
mhm,
das ist ein ganz relevanter Schritt, wo mhm, dann auch, ich glaube, eine gute Begleitung dazu gehört.
Mhm.
Und deswegen finde ich das Modell mit dem, also Leading Self, ich muss erstmal mich selber gut führen können.
Ja.
Dann kommt so der nächste Schritt, Leading People. Ich leite jetzt erstmal Menschen an, übernehme Verantwortung auch für die. Das ist ja ein Riesenschritt, wo viele für sich auch sagen, das möchte ich eigentlich in Wahrheit gar nicht. Und da ist oft das Problem, dass wir aber gar nicht genug Leute haben, die dem was zutrauen und dann auch Leute reinnehmen, die sagen, ja, eigentlich will ich es nicht, aber ich mache es halt jetzt mal für euch. Mhm. Oft ist dann so, und das ist, glaube ich, das Problem, geht die unternehmerische Intensivierung mit der Führungsebene einher. Also der Dienstwagen kommt ab einem gewissen Grad und Dienstwagen wollen alle.
Ja, ja, genau.
Also, und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, eigentlich da zu schauen, können wir nicht tatsächlich alternative Modelle aufbauen, wie Expertenkarriere, Projektleiterkarrieren, wo wir bestimmte Insignien, bestimmte Symbole, bestimmte auch Gehaltsbestandteile, Vertragskompetenten anbieten können, ohne dass wir die Leute in eine Führungsrolle reinzwingen.
Ja. Weil ich glaube halt tatsächlich auch für viele ist ja dieser Führungsschritt erstmal per se aus diesem, naja, ich muss ja in meiner Karriere weiter nach oben kommen und es gibt ja keine Alternativen außer Führung. Genau. Ne? So, damit ich endlich noch mehr Geld verdiene und das Eckbüro und den Firmenwagen und so. Genau, und wenn ich da aber halt Alternativen anbieten kann, dann kann man halt auch die Motivation hinterfragen. Ne? Also ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis, habe mal für einen Kunden zwei potenzielle Führungskräfte interviewt, also interne Mitarbeiter, die halt jetzt sich für den Job beworben haben. Aber beide nach ihrer Motivation gefragt und der eine sagte halt sinngemäß, naja, das ist jetzt der nächste logische Schritt für mich. Ja? Und der zweite sagte, naja, ich sehe hier so viel Potenzial bei meinen Kollegen, ich möchte die halt entwickeln. So. Und da weißt du halt, wer die richtige Motivation mitbringt.
Ne? Kann sein, vielleicht ist auch einfach nur eine gute Antwort gewesen.
Ja, vielleicht, das kann natürlich auch sein, genau. Aber zumindest in der Tendenz war es schon mal richtig. So, aber ich so gesagt, ja, aber für viele ist es halt wirklich so dieses, naja, das ist jetzt für mich halt einfach dran. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass sie innerlich für sich eigentlich denken, aber ich bin eigentlich damit überfordert oder sowas. Ne? Oder ich wachse da vielleicht noch rein, so die Hoffnung dann.
So, ich glaube, da kommt die Eignungsdiagnostik auf der einen Seite, aber natürlich auch ehrlicherweise die unterstützende Entwicklung aus Personalsicht, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung zum Tragen. Wir müssen gucken, wählen wir Leute aus, die tatsächlich aufgrund ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit, ihrer Persönlichkeit in der Lage sein werden, das Thema gut zu machen.
Ja.
Also können die mit Konflikten umgehen, sind die resilient? Also so, ich glaube, Grundsatzfragen stellen sich.
Mhm.
Und das sieht man tatsächlich auch, finde ich, wenn wir Assessment Center machen, keine Gruppen, sondern Einzelassessments, große Unterschiede.
Mhm.
Ja. Und da kann man auch, finde ich, sehr gut schon mit Mitarbeitern, die Führungskräfte werden wollen, auch kleine Simulationen machen, Rollenspiele zu machen.
Mhm.
Ja, wie gehen die in den Konflikt mit den Mitarbeitern?
Ja.
Auf der anderen Seite ist dann die Frage, dann ist die Person in der Rolle, aber wie unterstütze ich die eigentlich? Wenn die zum ersten Mal Führungskraft ist, ist das eine ganz neue Situation.
Ja.
Da gehört auch ein bisschen Handwerkzeug dazu.
Mhm.
Also ich muss zum ersten Mal Budgets machen vielleicht oder ich muss Personalgespräche führen. Mhm. Und wenn ich das noch nie gemacht habe, manche Talente kriegen das naturgemäß hin, aber ich glaube, das Gros ist dankbar, wenn die im Prozess Unterstützung bekommen.
Ja.
Und wir haben jetzt zum Beispiel parallel auch die gesamte Führungskräfteentwicklung bei Conti angefangen umzukrempeln, sodass wir für bestimmte Ebenen bestimmte verpflichtende Programme vorsehen. Also wenn ich zum ersten Mal Executive werde, muss ich in ein Programm gehen, damit ich verstehe, was ist denn der Unterschied zwischen ich führe Personen und ich führe Teams.
Ja, okay.
Also ich führe Führungskräfte ist ganz anders, als Mitarbeiter zu führen.
Okay.
Wenn ich aber weiterhin so tue, als würde ich jetzt hier alle im Bereich direkt führen und ich sauber delegiere oder meine Führungskräfte in Anspruch nehme, dass die ihre Mitarbeiter führen, dann hakt das Thema.
Okay.
Und so ist es genauso, wenn ich dann von Führungskräfte führen in Geschäft führen gehe.
Mhm.
Ich habe nur noch sehr indirekt Einfluss. Ich kann mich nicht mehr in jedes Detail reinhängen. Ich darf mich auch gar nicht. Ich muss Fragen stellen.
Mhm.
Ich muss eigentlich die Organisation befähigen, Sachen selber zu lösen.
Mhm.
Das sind ja große Schritte.
Mhm.
Und ich kann mit der Diagnostik schauen, glaube ich, dass die Person das wahrscheinlich hinbekommt.
Mhm.
Und ich glaube aber, dass wir den Leuten auch Rüstzeug an die Hand geben müssen, das auch praktisch zu erarbeiten. Und da werden so Konzepte wie Peer-Coaching viel relevanter.
Ja.
Jetzt habe ich mal ein Problem, wie gehe ich damit um?
Ja.
Und gerade, was du vorher gesagt hast mit der Situation, eine Führungskraft, die ganz hervorragend den Markt X aufgebaut hat, kann in der Restrukturierung von Markt Y überfordert sein.
Ja.
Oder andersrum.
Ja.
Und da darf man nicht so tun, als wäre eine Person in der Lage, alles
zu können. Genau.
Und da finde ich dann wieder interessant, da sind wir jetzt zurück beim Thema Persönlichkeitstest.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel jetzt, es gibt wir nutzen den Haugen, da gibt es das Thema Derailer. Also, was passiert, wenn eine Person unter Druck kommt oder gelangweilt ist?
Ja.
Wie verhält sich die Person dann?
Ja,
und da kann es zwar sein, dass jemand ist gelangweilt und wird dann kreativ.
Mhm.
So, ich will aber keinen kreativen Buchhalter.
Ja. Ja.
Also das ist ganz gut, jemand, der da ein Risiko hat,
ja,
gut drauf zu schauen, setze ich die Person überhaupt auf diese Stelle?
Ja.
Oder wie, was, weiß ich als Führungskraft, dass wenn die Person gelangweilt ist, sie vielleicht Tendenzen hat, kreativ zu sein in einem Bereich, wo ich es vielleicht gar nicht möchte.
Ja.
Und da gebe ich der Person Zusatzaufgaben, wo man diese Kreativität ausleben
kann. Ja.
Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass wir ein besseres Verständnis voneinander entwickeln.
Ja.
Und das kann ich natürlich im Gespräch versuchen, aber wir sind oft nicht geschult, so ein Gespräch zu führen.
Ja,
und da helfen natürlich dann auch solche Tests, sich selber kennenzulernen und den anderen kennenzulernen, um zu überlegen, was mache ich eigentlich damit.
Mhm.
Wir haben gerade zum Beispiel in Ländern, wo das Thema Compliance besonders relevant ist,
ja,
Indien,
ja,
Mexiko und so weiter, wo einfach das Risiko größer ist, dass in irgendeiner Form wir einen Compliance-Fall bekommen.
Mhm.
Gerade in den Ländern ist besonders wichtig zu verstehen, was ist das Risikoprofil eines Mitarbeiters.
Mhm.
Ja, und ich glaube, da kann man mal zurückgehen und sagen, theoretisches Beispiel, wenn ich einen Vertriebler habe, der sehr monetär triggerbar ist,
ja,
und dann aber durchaus in Gefühle unter Stress dann fantasievoll wird,
ja,
und vielleicht so ein Gefühl von Entitlement hat, also die Firma schuldet mir auch was.
Ja, ja.
und dann vielleicht nur eine relativ geringe Gewissenhaftigkeit,
ja,
also wenn sich verschiedene Sachen kombinieren,
ja,
dann habe ich vielleicht ein hohes Risiko, dass, wenn der Markt mal nicht so funktioniert oder der Kunde nicht so funktioniert, mein Vertriebler
sich kreativ betätigt, um
in
das
in der Form betätigt, wie wir nicht wollen.
Ja, ja.
Und das heißt nicht, dass man den Mitarbeiter da nicht einstellen kann oder nicht einsetzen kann. Man muss nur verstehen, dass, wenn Situationen auftreten, ich als Führungskraft vielleicht näher dran sein muss an den Mitarbeiter,
ja,
ihm vielleicht besser helfen muss.
Ja. Ja. Okay.
Also, aber das schon so mal.
Sehr cool. Ja, wir schweifen jetzt völlig ab aber ja, genau. Matthias, ich glaube, wir haben jetzt hier ziemlich lange gequatscht. Vielen, vielen Dank.
Das sehr gerne.
Super. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem neuen Job. Sag nochmal, was machst du hier an?
Personalleitung Reifen.
Personalleitung Reifen, super sexy.
Interessant auch, ne? Businesspartner, Personalleiter, ich weiß nicht. Aber ich glaube, am Ende geht es darum, viele Prozesse, Human Relations zu gestalten.
Ja.
Ich glaube, jedes Passwort ist gut genug, aber ist eine große Herausforderung,
ja,
für so viele Mitarbeiter in unterschiedlichsten Ländern und Situation, gute Personallösung zu finden.
Ja. Also habe ich richtig, ja, Schwein, dass ich dich jetzt noch abgegriffen habe, weil dann hast du garantiert keine Zeit mehr für sowas.
Ich glaube, für sowas nimmt man sich Zeit.
Ja. Also vielen Dank. Dankeschön.